dass wir jedes Mal auch ein besonderes Thema aus diesem Kapitel, den wir lesen, herausnehmen wollen. Und das ist diesmal dieser Vers aus Hiob 12. Ich habe den auch hier angeworfen. Die Verse 7 bis 10. Frage doch das Vieh und es wird es dich lehren. Und die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. Oder rede zu der Erde und sie wird es dich lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer würde mich dann diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Und daraus haben wir uns eben eine Gruppe herausgeholt und das sind jetzt an dem heutigen Spätnachmittag das Thema die Vögel des Himmels. Es ist natürlich etwas, was unerschöpflich ist, weil es sehr, sehr viele Vögel gibt. Aber zu Beginn habe ich hier noch das Zitat eines Philosophen, Voltaire, der sich auch die Natur angeguckt hat und er mal gesagt hat, die gesamte Natur schreit laut, dass es eine höchste Intelligenz gibt. Das ist eigentlich das, was auch in Hiob 12 steht. Guck dir die Natur an, guck dir die Vögel des Himmels an, die Fische des Meeres, die Tiere, die auf der Erde leben und eigentlich sprechen sie nur eine einzige Sprache, dass es einen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat. Und darum soll es heute gehen, dass wir ein klein wenig den Schöpfer sehen in seiner gewaltigen Schöpfung. Noch einmal, ich kann nur ausdrucksweise einige wenige Vögel vorstellen, einige besondere Eigenarten, aber ich glaube, sie werden uns schon genug zum Staunen bringen. Okay, die Farbe gelb-orange ist nicht so ganz der Hit. Also es gibt ungefähr 9000 Vogelarten. Ich habe nur mal die Extreme aufgeschrieben. Der leichteste ist der Bienenkolibri. Der kommt immerhin auf 1,6 Gramm. Kann man also im normalen Briefumschlag verschicken. Briefmarke drauf, fertig. Beim Strauß ist das nicht so einfach mit 156 Kilogramm. Also das sind sicherlich die extremen Unterschiede. Die Flugrekorde, der Sperbergeier kommt auf 11 Kilometer Höhe. Dass die Höhe des höher als ein Jumbojet fliegt, wenn er von einem Kontinent zum anderen Kontinent fliegt. Der Albatros kann 20.000 Kilometer am Stück zurücklegen. Und er schafft das interessanterweise in Ost-West-Richtung. Das heißt, der Kompass hilft ihm nichts, denn das Magnetfeld ändert sich nicht von Ost nach West, nur von Süd nach Nord. Trotzdem verliert er die Orientierung nicht und findet seinen Brutplatz auf dem Rückflug wieder genau. Schon eine ganz erstaunliche Geschichte. Die Rustseeschwalbe kann 3 bis 10 Jahre ohne Pause in der Luft fliegen. Erst nach 10 Jahren muss sie sich dann nochmal niedersetzen und mal so ein klein wenig verschnaufen. Ist schon erstaunlich, was einige Tiere zustande bringen. Die Schnelligkeit, die Kanada-Schnepfe ist nicht sehr schnell. Sie schafft 8 Stundenkilometer in der Luft. Der Wanderfalke 140 Stundenkilometer, der sich im Sturzflug befindet. Der Strauß läuft immerhin mit 72 Stundenkilometer, also ungefähr mehr als doppelt so schnell, als ein Mensch läuft. Und der Eselspinguin schafft immerhin 27 Stundenkilometer im Wasser. Und das schafft hier keiner. Also man sieht im Endeffekt, was das für eine unheimliche Vielfalt ist. Deswegen kann man natürlich auch über sehr, sehr viele Vögel und über sehr, sehr viele Extreme sprechen. Man kann sich noch das Gelege angucken. Der Bienenkolibri legt immerhin Eier, die 3 Gramm wiegen. 0,3 mal 0,5, also 3 mm mal 5 mm groß. Würde man wahrscheinlich kaum sehen. Beim Strauß ist es ein bisschen größer, 18 mal 14 cm und kommt auf 1,8 Kilogramm. Die Eier sind manchmal fantastisch getarnt, das ist eben mit dem Grund, warum sie gesprenkelt sind. Aber die Farbe ist nicht nur eine Frage der Tarnung, sondern sorgt auch für eine bestimmte Temperatur im Ei. Also es gibt da viele verschiedene Dinge, die einfach funktionieren müssen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre einfach ein Vogelleben nicht möglich. Hier sieht man den Eissturmvogel auf Island. Der hat ganz interessante Eigenschaften. Also die kann man auf Island eigentlich gar nicht übersehen, so häufig sind die da. Aber wir haben sehr interessante Fähigkeiten. Das eine ist die Drüse oberhalb des Nasengangs. Da können Sie das Salz ausspucken. Damit darf man eins nicht vergessen, dass natürlich Vögel, wie auch Reptilien oder Säugetiere oder auch der Mensch, wir können natürlich nicht stark salzhaltiges Wasser zu uns nehmen. Wenn wir das tun, kann das irgendwann sogar tödlich enden. Und wenn wir sehr viel Salz aufnehmen, ja, wir können es eigentlich gar nicht. Aber Tiere, die das tun können und die es tun können müssen, die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, das Salz wieder aus dem Körper zu entfernen. Und das können bestimmte Vögel und auch bestimmte Reptilien, wie so Galapagos-Echsen, indem sie das ausnießen. Ja, das sorgt dafür, dass sie also nicht an einem zu hohen Salzgehalt umkommen, weil das auch einfach ein Zelltod ist. Auf der anderen Seite hat dieser Vogel in seinem Magen einen bestimmten Bereich, da stellt er ein Magenöl her. Denn dieser Vogel, wenn er dort so gemütlich sitzt, ist natürlich schon etwas für Fressfeinde. Und dieses Magenöl kann er ausspucken. Und er kann ungefähr 2 Meter weit damit spucken und kann auch sehr gut zielen. Zum einen riecht das nicht sehr gut, ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Zum anderen, wenn die Vögel das abkriegen, haben die ein riesiges Problem, dass die eben Fieder verklebt. Das heißt, die Vögel können anschließend nicht mehr richtig fliegen, stürzen ab und sterben daran. Der einzige Vogel, dem das Magenöl nichts ausmacht, ist er selbst. Das heißt, er kann damit sogar sein Gefieder einölen. Und bis heute ist noch vollkommen unklar, warum sein Gefieder nicht verklebt. Man geht davon aus, dass die Federn etwas anders aufgebaut sind oder bestimmte Eigenschaften haben, was andere Vögel das nicht haben. Und deswegen verklebt sein Gefieder nicht. Er kann damit in aller Ruhe im Wasser landen und kann sein Gefieder sogar reinigen. Und bis heute ist das noch gar nicht erklärt, wie es geht. Das ist einfach nur eine wunderbare Schutzmaßnahme, um sich eben vor irgendwelchen Raubvögeln zu schützen. Ein anderer Vogel, der auch in dieser Gegend vorkommt, dort in Island, das sind die netten Papageientaucher. Man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Körper stromlinienförmig ist. Der ist tatsächlich stromlinienförmig, besser geht es eigentlich gar nicht. Die Flügel haben genau die optimale Länge, dass er damit noch gerade fliegen kann. Das heißt, wenn die Zentimeter kürzer wären, käme er nicht mehr weg. Und wenn er oben wäre, dann käme er schneller runter, als ihm lieb ist. Aber mit dieser Flügelfläche schafft er das, dass er gerade abheben und fliegen kann. Und wer die Papageientaucher sieht, der sieht auch, dass sie so ein bisschen seltsam manchmal fliegen. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass diese Flügel optimal sind, dass er damit auch tauchen kann. Das ist eben der Grund, warum die Flügel nicht so riesig sind, sondern im Vergleich zum Körper relativ klein. Damit kann er also optimal schwimmen und tauchen im Endeffekt. Das andere Hochinteressante sind seine hornigen Papillen auf seiner Zunge und die Widerhaken im Maul. Denn die sorgen dafür, dass er einer der ganz wenigen Vögel sind, die mehr als einen Fisch fangen kann. Und sobald er einen Fisch gefangen hat, dann schafft das diese hornige Zunge, diesen Fisch im Schnabel nach hinten zu schieben. Und dann kann er den nächsten Fisch fangen. Das Ganze funktioniert so gut, man sieht ihn hier mit seiner Beute, alle schön in Reihung liegt, nach hinten geschoben. So kann er also ohne Probleme 10 Makrelen oder sowas fangen und damit dann zu seinem Nest zurückfliegen. Ich wüsste nicht, ob es noch irgendeinen anderen Vogel gibt, der sowas im Endeffekt auch hinbekommt. Also man sieht schon, wie genial einige Fähigkeiten, einige Eigenschaften im Endeffekt dieser Vögel sind. Hier sehen wir einen Schwefeltyrann, der sich gerade verteidigt, weil sich vor ihm eine Schlange aufbaut. Man sieht das leider nicht, das Bild da ist versehen abgeschnitten vorhin. Aber man sieht ja, was interessant ist, nämlich, dass er auf dem Rücken eigentlich keine Muskulatur hat. Und das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, denn die Vögel haben auf dem Rücken nahezu alle keine Muskulatur. Aber irgendwie muss er ja den Flügel nach oben bekommen. Und das ist ein Punkt, den wir uns das gleich ein klein wenig angucken können. Und das zeigt uns, wie genial Gott diese Vögel erschaffen hat. Man sieht hier einen Schlangen, achso, das ist noch ein anderes Bild. Man sieht, wie elegant diese Vögel fliegen können, ohne dass sie sich überhaupt berühren. Ja, die saßen nun mal alle auf einem Flecken. Ich kann das nochmal starten. Es gibt sehr schnell und man sieht wieder hunderte von Vögeln hochfliegen, ohne dass der eine den anderen berührt. Aber wie ist das überhaupt möglich, dass die Vögel fliegen können? Und wie geht das mit der Muskulatur? Denn wenn ich keine Muskulatur oberhalb des Flügels habe, wie ist es dann möglich für den Vogel, die Flügel nach oben zu ziehen? Ja, also wenn so ein Vogel fliegt, man sieht das ja, der hat ja den Flügel, muss er ja nach unten drücken können und er muss den Flügel auch nach oben ziehen können. Und nur durch diese beiden Bewegungen schafft er es natürlich, dass er in Höhe gewinnt und auch sehr gut nach vorne fliegen kann. Und man sieht ja einen solchen Schlangenhalsvogel, und ich habe mal die Muskulatur da reinmalen lassen. Also noch einmal, das eine Ziel ist, er muss den Flügel nach oben kriegen. Dafür bräuchte man eigentlich eine Muskulatur hier oben. Auf der anderen Seite muss er den Flügel nach unten bekommen, dafür braucht man eine Muskulatur hier. Man sieht, dass hier sehr viel Platz ist, dass hier wahrscheinlich sehr viel Muskulatur sitzt. Also ist diese Frage gelöst. Aber das Problem ist natürlich, wie kann man dieses andere Problem beheben? So, deswegen habe ich das mal da eingezeichnet. Man sieht, dass dieser Vogel zwei verschiedene Muskulaturen hat. Einmal der große Brustmuskel, das ist der, der den Flügel nach unten zieht. Dann habe ich den kleinen Brustmuskel, der interessanterweise genau das gleiche macht. Der kontrahiert natürlich auch in diese Richtung, aber wie um alles in der Welt kriegt er die Schlinge jetzt nach oben. Nun, er hat etwas Geniales, man sieht das auf dem nächsten Bild, er hat eine Umlenkrolle eingebaut. So, das heißt, der eigentliche Muskel, der setzt nicht hier unten an, sondern der wird durch eine Öffnung geführt und setzt jetzt von oben auf diesen Knochen an, auf diesen Flügel im Endeffekt an. Und jetzt sieht man natürlich, was passiert. Das ist so ähnlich wie bei einem Flaschenzug mit einer festen Rolle. Ich habe hier nichts anderes, als dass die Kraft umgelenkt wird. Das heißt, die Kraft wirkt hier in diese Richtung, wenn der Muskel sich zusammenzieht. Und über die Umlenkrolle wird die Kraft umgelenkt. Sie setzt hier an und zieht den Muskel jetzt, den Flügel jetzt in diese Richtung. Also durch dieses geniale Prinzip mit dem Loch, was einer Umlenkrolle gleicht, schafft er es tatsächlich, den Flügel nach oben zu ziehen. Also mal eben zu behaupten, dass die Vögel von den Reptilien abstammen, naja, dafür muss man eine ganze Menge Bauplanumänderungen durchführen, sonst wird das alles nicht funktionieren. Hier sieht man eine und die ist wirklich genial, denn es funktioniert. Funktioniert sogar sehr gut. Warum hat der Vogel keinen Muskel hier oben? Nun, das ist einfach eine Frage des Schwerpunktes. Ja, wenn der Schwerpunkt relativ weit unten ist, dann kann er natürlich viel austarierter fliegen, als wenn er hier zwei Schwerpunkte hat, einen oberhalb seiner Wirbelsäule und einen unterhalb seiner Wirbelsäule. Und so ist das vom Prinzip her genial und man muss auch sagen, optimal gelöst. Eine andere Eigenschaft, die Vögel vom Menschen unterscheidet, ist vom Prinzip her der Aufbau des Auges. Natürlich haben sie auch ein Einlinsenauge wie wir. Aber mit unseren Augen kennt der Vogel nicht weit. Erstens könnte er damit nicht scharf genug sehen. Zweitens hat er damit nicht ein optimales Sehfeld. Wir brauchen das nicht, aber für den Vogel ist das sehr wichtig. Man sieht hier einen Kanada-Reiher und man sieht, dass hier die Augen ganz klar an den Seiten angebracht sind. Das heißt, der Vogel hat ein sehr großes Sehfeld. Man sieht das hier nochmal auf der Vergrößerung von ungefähr 360 Grad. Also dadurch, dass die Augen an der Seite sind, kann er im Endeffekt auch sehen, was hier passiert. Das ist natürlich völlig unmöglich. Wir können das nicht. Er kann sozusagen gleichzeitig beobachten, was ist vorne. Er kann gleichzeitig sehen, was ist an der Seite und nahezu auch, was ist hinten. Er hat natürlich dadurch ein Problem, er hat kein richtiges räumliches Sehen. Aber das ist für ihn nicht so wichtig, er trifft die Fische trotzdem. Ja, das ist für uns eine sehr, sehr schwierige Sache, was weiß ich, mit einem Stock einen Fisch im Wasser zu fangen, denn wir haben ja die Lichtbrechung. Und jeder kennt das, wenn man was anderes hat als ein Handy und man mit dem Stock spielt oder so und der steckt ihn ins Wasser, dann stellt er tatsächlich fest, man hat das Gefühl, als wenn der Stock wegknicken würde. Das ist natürlich nur die unterschiedliche Lichtbrechung. Das kann der Vogel alles berechnen und deswegen trifft er auch die Fische, die er im Wasser sieht. Aber hier haben wir eben diesen wichtigen Blick in alle Richtungen. Man sieht ihn hier, der völlig entspannt dort steht, auch wenn da unten ein Krokodil her schwimmt. Das macht ihm auch überhaupt nichts, er hat ja alles im Blick. In alle Richtungen kann er also wunderbar scharf sehen. Und wie gesagt, er ist sehr, sehr treffsicher, wenn es darum geht, einen Fisch zu fangen. Wir sehen das später noch. Hier haben wir einen ganz anderen Vogel, einen Weißkopfseeadler. Wir sehen, dass hier die Augen anders angeordnet sind. Die Augen sind nicht so sehr an der Seite, sondern die Augen sind mehr so seitlich am Kopf angebracht. Man sieht auch, dass der ganz schön grimmig guckt. Und wer diese Raubvögel sieht, die gucken meistens grimmig. Das liegt aber nicht daran, dass sie schlechte Laune haben. Es liegt im Endeffekt daran, dass hier oben noch ein Gefieder über diesem Auge sitzt. Und dieses Gefieder ist absolut notwendig, damit die Sonnenstrahlen nicht direkt in dieses Auge hineinstrahlen. Denn das wäre nicht so gut für ihn, denn dieses Auge besitzt außergewöhnliche Sehfähigkeiten. Man sieht das hier noch einmal auf dieser Vergrößerung von dem Foto, dass das Ganze anscheinend mehr ist als nur so eine Linse, wie wir sie besitzen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Er hat im Endeffekt ein eingebautes Fernglas in jedem Auge. Der ist ja immerhin in der Lage, aus vielen, vielen hundert Metern Höhe unten so eine kleine Maus zu sehen. Ja, das zeigt schon, dass dieses Auge also erheblich schärfer sein muss als unser Auge. Also ein Teil ihres Blickfeldes wird dadurch wie durch ein Objektiv vergrößert. Die Anatomie der Federn hier oben über den Augen bilden einen Sonnenschutz. Denn sie haben siebenmal mehr Sehzellen als unser menschliches Auge. Also alleine von der Seite können sie rein theoretisch siebenmal so scharf sehen wie wir. Und das sorgt eben dafür, dass die kleinen Säugetiere oder Reptilien sehen können, auch aus großer Entfernung. Und darum gucken sie meistens grimmig, obwohl sie es gar nicht sind. So, ein anderer Vogel, vielleicht der dritte in dieser Gruppe, das ist natürlich dann der Streifenkauz oder der Kauz, das können auch Eulen sein. Man sieht, die haben beide Augen nach vorne. Ausschließlich nach vorne wie wir. Wir haben im Endeffekt ein exzellentes dreidimensionales Sehvermögen, haben natürlich ein Problem, sie wissen nicht so richtig, was hinten ist. Das hat natürlich so eine Eule auch keine Böcke, sich da jedes Mal auf so einem Ast um die eigene Achse zu drehen und zu gucken, ob jetzt von hinten einer kommt, der mich fressen will, wenn sie da nun sehr getarnt sitzt, um auf Beute Ausschau zu halten. Deswegen hat sie eine geniale Fähigkeit, sie kann den Kopf um 270 Grad drehen. Sollte keiner probieren. Es geht nur einmal. Nie mehr. Also man sieht die Augen hier, im Gegensatz zu den Beutetieren, die vom 360-Blick profitieren, haben Eulen ihre Augen nebeneinander an der Vorderseite des Kopfes. Ihr räumliches Sehvermögen ist sehr stark, aber sie können, die haben ihre Fähigkeit, ihren Kopf um 270 Grad zu drehen. Sie können also zum Beispiel nach rechts schauen, wo sie den Hals nach links gedreht haben. Das ist nahezu unmöglich. Aber es zeigt uns ein klein wenig die Fähigkeit dieser Tiere. Aber man denkt vielleicht, es sind nur Vögel, es sind, wie es Hiob sagt, und davon bin ich überzeugt, geniale Geschöpfe Gottes, die uns nicht nur etwas von einer großartigen Schöpfung zeigen, sondern die uns zeigen, wie unbeschreibbar groß der Schöpfer ist. Denn Vögel haben noch etwas Besonderes, sie haben vier Zapfentypen, wir haben nur drei. Wir können zwar wunderbar gut Farben sehen, aber wir können kein ultraviolettes Licht sehen. Manchmal ist das auch sehr gut, denn Urin, also nicht nur von Mäusen, leuchtet natürlich ultraviolett. Sonst stell dir vor, du könntest ultraviolett gucken, das wäre vielleicht nicht immer das Angenehmste, was man sehen würde. Jedenfalls, die können aus höchster Höhe mit ihrer fünften Sehzelle ultraviolettes Licht sehen. Und das sorgt dafür, dass sie Mäuseurin sehen können. Das heißt, sie können aus großer Entfernung sehen, ob dort im Endeffekt sich irgendein Tier seinen Bereich abgesteckt hat. Und dann weiß der Vogel, aha, da lohnt es sich, Beute zu jagen. Außerdem können sie durch die Fähigkeit, UV-Licht sehen zu können, aus der Entfernung erkennen, ob Beerenfrüchte reif sind oder nicht. Auch das können wir aus der Ferne nicht. Für den Vogel ist das überhaupt kein Problem aufgrund des UV-Anteils, je nach Reifegrad einer Frucht. Also man merkt schon, wie genial das ist. Und zu sagen, das stammt einfach von Reptilien ab, von Dinosauriern, wir sehen das gleich noch, die diese Fähigkeit nicht haben. Das ist vielleicht ein Wunschdenken, wenn man Gott nicht hat, aber alles andere als etwas, was bewiesen ist. Sie haben noch Öltröpfchen im Inneren, die dienen noch als Farbfilter. Aber das Ganze ist jetzt viel komplizierter, als ich das hier angeschnitten habe. Ich will auch jetzt die Chemie das alles weglassen. Einfach nur so ein bisschen exemplarisch zeigen, wie gewaltig diese Schöpfung ist. Dawkins hat mal gesagt, ein Evolutionsbiologe, man braucht keine Mathematiker oder Physiker zu sein, um auszurechnen, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern würde, bis ein Auge, er sagt dann noch ein Hämoglobin-Molekül und so weiter, sich durch rein zufälliges Drunter und Drüber zusammenfände. Sogar der Mann, der eigentlich Gott verspottet und der so viel über Evolution schreibt, muss doch am Ende zugeben, irgendwie ist Evolution völlig unwahrscheinlich und wir haben nicht einen einzigen Beweis, dass es jemals Evolution gab. Das ist ein Wunschdenken, den ich Gott nicht haben möchte. Und dann kommen wir jetzt kurz zu diesem Thema. Wir sehen ja, in Kanada war er mit seiner Beute im Maul. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn Gott am Ende des sechsten Schöpfungstags sagt, und siehe, es war sehr gut, wo sehen wir etwas von dieser sehr guten Schöpfung, wenn wir solche Bilder haben? Denn solche Bilder sprechen ja eher von Tod und von Elend. Weil der Vogel freut sich, der Fisch nicht. Also eine Frage, auf welcher Seite des Schnabels man sich befindet. Ja? Ob man den Schnabel trägt oder ob man im Schnabel ist. Das ist schon ein kleiner Unterschied hier. Also der Fisch wird sich sicherlich fragen, wieso ist die Schöpfung sehr gut? Wo ich gerade in der Maul des Vogels bin. Das ist schon eine wichtige Frage und dafür braucht man eine Antwort. Schöpfung oder Evolution? Man sieht hier diese berühmten Blau-Rotfußtölpel. Die gibt es natürlich nicht. Die hätte ich gerade erschaffen. Was es aber tatsächlich gibt, das sind Blaufußtölpel. Und es kann mal sein, dass der irgendwann die rote Farbe gelatscht ist und deswegen gibt es auch Rotfußtölpel. Aber diesen Gemisch, ein Fuß rot, ein Fuß blau, den gibt es nicht. Wie ist das möglich, dass es solche Variationen gibt? Wo kommt das Ganze her? Ist das in dem Bauplan Gottes? Oder spricht das doch alles mehr von Zufall? Man sieht auch, dass er blaue Eigenschaften hat. Man sieht hier vorne den Schnabel. Den kann man kaum unterscheiden von dem Blau des Blaufußtölpels. Trotzdem hat er rote Füße. Wie ist das Ganze möglich? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, das alles zu erklären. Und diese Bilder zeige ich hier relativ häufig. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man versucht, alles mit Evolution zu erklären. Dann geht es mit einfachen Formen los. Also irgend so eine primitive Urzelle, die durch Zufall entstanden ist und die sich dann immer weiterentwickelt hat, bis zu den modernen Zellen, ich sag mal bis zu den Zellen des Menschen. Also wir haben eine Evolution, eine Höhe, eine Weiterentwicklung. Dafür sind bestimmte Dinge notwendig. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen ist der Tod. Das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber ohne Tod gäbe es keine Evolution. Man kann das immer leicht erklären, dass man so ein Tümpel hat, was weiß ich, da lebt ein Frosch, der Tümpel ist völlig überbevölkert mit Fröschen. Und jetzt hat ein Frosch den genialen Wurf. Und der kriegt vielleicht einen Frosch mit Flügeln. So, damit der Frosch aber jetzt überleben kann und sich ausbreiten kann, müssen natürlich die nicht so hohen Winkel wegsterben. Hat er keinen Lebensraum. Und deswegen ist der Tod eine absolute Notwendigkeit für die Evolution. Ohne Tod geht es einfach nicht. Und sonst wäre der Tümpel so überbevölkert, dass neue Nachkommen überhaupt keine Möglichkeit hätten, sich durchzusetzen. Denn die, die gerade geboren sind, sind sicherlich die Schwächsten in der Kette. Deswegen brauchen wir den Tod, dass Platz entsteht für etwas Besseres, für etwas Moderneres. Und das ist eben die Grundlage der Evolution. Bei der Schöpfung ist das völlig anders. Da geht es davon aus, dass Gott in 1. Mose 1 und 2 alles erschuf und dass Gott am Ende des sechsten Schöpfungstages sagte, und siehe, es war sehr gut. Und wenn man natürlich jetzt nur 1. Mose 1 und 2 aus der Bibel akzeptiert oder kennt, hat man jetzt ein riesiges Problem. Denn das sehen wir ja gerade nicht, dass alles sehr gut ist. Wir sehen das ganze Elend, wir sehen Not, Krankheit, Tod, all die Dinge, die wir auch vorhin bei Hiob gesehen haben. Wir sehen all die Schwierigkeiten des Lebens. Wie kann man da sagen, siehe, es war sehr gut? Und die Antwort ist relativ einfach. Wir haben nicht nur 1. Mose 1 und 2 in der Bibel, sondern wir haben auch 1. Mose 3 in der Bibel. Und 1. Mose 3 zeigt uns den Sündenfall, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und 1. Mose 3 zeigt uns, warum anschließend Not, Tod und Elend in dieser Welt ist, nämlich als eine Folge der Sünde. Das heißt, der Tod hat mit der Schöpfung überhaupt nichts zu tun, sondern der Tod ist später hineingekommen nach dem Sündenfall. Und deswegen, um das alles zu verstehen, reicht es nicht, 1. Mose 1 und 2 zu kennen, sondern man muss auch die weiteren Kapitel der Bibel kennen. Und deswegen versteht man natürlich auch, warum es einen Mittler nötig hat, nämlich um die Frage der Sünde und Schuld zu klären und um eben auch die Trennung zu Gott zu überwinden. Indem man glaubt, dass dieser Mittler für jemanden persönlich gestorben ist und man Gott eben auch persönlich seine Sünden bekennt. Das ist das alles Entscheidende. Das heißt, wenn ich mir die ersten drei Kapitel angucke der Bibel oder die ersten vier Kapitel der Bibel, kann ich sehr gut verstehen, warum die Welt so ist, wie sie eben heute ist. Und warum wir das ganze Elend und diese ganzen Schwierigkeiten haben. Also ich kann sowohl mit Evolution erklären, wie die Welt ist, ich kann es auch mit Schöpfung und dem Sündenfall tun. Es sind, ich muss das ehrlich sagen, zwei Möglichkeiten. Wir können beides nicht beweisen, naturwissenschaftlich, weil es Fragen in die Vergangenheit sind und niemand von uns war dabei. Wir können nur rückschließen, sagen wir mal, was ist wahrscheinlicher. Und da ist für mich natürlich die Schöpfung viel wahrscheinlicher, als dass das Leben durch Zufall entstanden ist. Und das kann ich eben auch zeigen an solchen Tieren, die so einmalig erschaffen sind, was man mit Evolution eigentlich gar nicht erklären kann. Ich bringe mal ein Beispiel. Es wird behauptet, Dinosaurier leben in den Vögeln fort. Das ist ein Foto, das habe ich aus einem Museum in Frankfurt fotografiert. Und dann kommt eine ellenlange Erklärung, ob das tatsächlich der Fall ist. Und im Zeitalter der SMS, wo man höchstens 100 Schriftzeichen lesen kann, ist bei den meisten hier Schluss. Viel interessanter wird es, wenn man bis zum Ende liest. Denn da steht plötzlich ein riesiges Problem. Hier oben steht, Dinosaurier leben in den Vögeln fort. Es ist also absolut bewiesen, dass die Vögel Nachfahren der Dinosaurier sind. Wenn diesmal diesen Text zu ändern, steht hier daher können. Aha, aus einer Aussage wird plötzlich eine Möglichkeit, die Vögel als Nachfahren der Theropoden angesehen werden, versteht wahrscheinlich eh keiner, wird auch extra nicht erklärt, obwohl diese Echsenbecken und die Vogelbecken Dinosaurier waren. Es gibt also ein riesiges Problem. Das Problem will ich euch erklären, und dann könnt ihr sehen, wie unwahrscheinlich das ist, dass Vögel von den Reptilien abstammen. Ich habe hier einen Vogel, der Vogel und ein Vogelbecken. Und interessanterweise gibt es Dinosaurier, die sehen aus wie Vögel, nämlich hier der Struthiomimus. Der Name ist natürlich gut gewählt, übersetzt heißt das Straußnachahmer. Damit also jeder denkt, okay, das war der Vorfahre des Vogels Strauß. Der hat allerdings ein klitzekleines Problem, der hat das falsche Becken. Nämlich das Becken einer Hexe. Und wenn ich also sage, dass die Vögel von den Dinosauriern abstammen, dann muss ich erklären, wie ich dieses Echsenbecken in ein solches Vogelbecken umwandle. Und man sieht, dass hier dieser Knochen, die Namen sind jetzt mal nicht so wichtig für uns, in eine völlig andere Richtung zeigt als hier. Ich brauche ein sehr, sehr gutes Modell und eine Erklärung, einen Mechanismus, wie ich von hier nach hier komme. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn man mit dem Becken landet, hat man einen Beckenbruch, dann hat sich das erledigt. Also das ist absolut nicht flugfähig, ein Echsenbecken. Das geht einfach nicht. Es gibt es natürlich auch Vogelbecken-Dinosaurier, ohne Frage. Aber da gibt es ein kleines anderes Problem. Die haben tatsächlich ein Becken, man sieht das hier, ist sehr ähnlich wie das Becken eines Vogels. Das heißt, hier habe ich also nicht das Problem, wie ich die Beckenumwandlung erklären muss. Ich muss allerdings erklären, wie man eine kleine Diät macht, um auf Fliegengewicht zu kommen, wie zum Beispiel dieser kleine Triceratops. So, und das ist ein Tetrapode, das ist also ein vierfüßiger Dinosaurier. Das heißt, die vierfüßigen Dinosaurier sind in der Regel Vogelbecken-Dinosaurier. aber haben sonst nicht ganz so viel mit ihm gemein. Die so ähnlich aussehen wie er, haben das falsche Becken. Wir haben also ein riesiges Problem. Und das, was man auf dieser Museumsinschrift auch lesen konnte, war, in Wirklichkeit wissen wir überhaupt nichts. Es wird einfach behauptet. Man muss sich nicht verrückt machen lassen, auch wenn die noch zur Schule gehen. Wenn in den Schulbüchern drinsteht, Evolution wäre eine bewiesene Tatsache. Ja, Evolution ist nicht bewiesen. Und ob sie eine Tatsache ist, sei auch mal dahingestellt. Es ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wenn ich Gott nicht haben möchte. Eine viel bessere Möglichkeit ist, dass Gott sowohl die Dinosaurier als auch die Vögel erschuf und dass wir damit einfach verschiedene Schöpfungsgruppen haben, die nur eine einzige Sache gemeinsam hat, nämlich die gleichen Schöpfer. Ja, das ist schon eine grundlegende andere Möglichkeit. Man sieht das hier auf diesem Bild noch einmal zusammengefasst. Ich habe auf der einen Seite eine Urzelle und die entwickelt sich immer weiter, was weiß ich, hier oben bis zum modernen Menschen. Dann haben wir echt Evolution. Das heißt, wir haben einen Informationsgewinn. Hier dagegen haben wir Schöpfung. Das heißt, Gott hat einzelne Schöpfungsgruppen gemacht. Ja, Gott hat in der Schöpfungswoche sich nicht dahingestellt und 140 verschiedene Hunderassen gemacht. Aber Gott hat ein Urhundepaar gemacht. Und aufgrund von Umweltbedingungen und so weiter haben die sich in verschiedene Rassen aufgespalten. Und deswegen haben wir heute 340 verschiedene Hunderassen. Und deswegen haben wir heute viele, viele Vogelarten. Also auf der einen Seite haben wir ganz klar Schöpfung, auf der anderen Seite gibt es schon Variationen in einer Art, man spricht von verschiedenen Rassen. Aber das ist in der Regel nie ein Informationsgewinn, sondern das ist eher Informationsverlust, weil die Tiere dann hochspezialisiert sind. Also noch einmal, niemand von uns war dabei. Wir können untersuchen, was heute ist. Wir bekommen Daten und diese Daten müssen wir interpretieren, die müssen wir deuten. Und jetzt kommt natürlich die Weltanschauung ins Spiel. Und die Weltanschauung ist, gibt es Gott? Dann deute ich das in Richtung Schöpfung und betreibe dann meine Wissenschaft. Sage ich, Gott gibt es nicht, deute ich das in Richtung Evolution und betreibe dann meine Wissenschaft. Also kein Wissenschaftler ist frei von seiner Weltanschauung, jedenfalls nicht bei diesen Fragen, wenn es um die Vergangenheit geht. So, verlassen wir die Theorie und kommen wieder zurück zu unserem Vogel. Was ist überhaupt entscheidend dafür, dass er fliegen kann? Nämlich auf der einen Seite die Form der Flügel, da will ich nicht zu viel darauf eingehen. Dann aber auf die Federn und darauf, dass der Vogel natürlich ein Leichtgewicht ist. Müsste jedem, glaube ich, klar sein, dass ich nie abheben werde. Auch wenn ich noch so schöne Flügel hätte und ich einfach ein bisschen zu schwer bin, es geht nicht. Ich brauche also schon ein Maximalgewicht, was also ein paar Kilogramm nicht übersteigen darf. Also ein Pelikan zählt als einer der schwersten Vögel, die ungefähr 15 Kilogramm, 16 Kilogramm, kann er noch sehr gut fliegen. Alles, was viel schwerer ist, hat kaum noch Chancen abzuheben. Woher kommen die Federn? Man sieht, eine Feder sieht sehr modern aus. Die Evolutionisten behaupten natürlich, dass sich das aus einer Reptilienschuppe entwickelt hat. Anders geht es ja nicht, wenn die Vögel von den Dinosauriern abstammen. Ich will nur zwei Bilder zeigen. Oh, das ist jetzt wieder Knochen. Okay, da ist die Feder. So, hier sieht man eine elektronenmikroskopische Aufnahme einer Reptilienschuppe. Hier sieht man anschließend die Feder. Und ich glaube auch, ein Nicht-Naturwissenschaftler erkennt, dass die Ähnlichkeit nicht sehr groß ist. Das heißt also, wenn ich von hier nach hier will, brauche ich schon eine sehr, sehr gute Erklärung, wie das möglich sein könnte. Die gibt es bis heute vom Prinzip her nicht. Es werden zwar verschiedene Modelle gezeigt, wie es gewesen sein könnte, aber es gibt nicht ein einziges, was wirklich einigermaßen plausibel ist. Das andere ist der nächste große Unterschied, warum die Vögel sehr leicht sind. Das haben wir im Knochenbau. Hier sehen wir einen menschlichen Knochen im Querschnitt. Ein tierischer sieht ähnlich aus. Und wir sehen den großen Unterschied zum Vogelknochen, der im Endeffekt sehr, sehr viele Hohlräume hat. Aber nicht so, dass der Knochen einfach nur hohl ist, dann könnte man ihn ja leicht biegen. Sondern dass er in dem Knochen noch verschiedene Kammern und Stege hat. und ich sorge dafür, dass diese leichten Knochen extrem stabil sind. Das heißt, es reicht also gar nicht, dass so einem Vogel mal eben Federn wachsen, dass er dann fliegen kann. Denken wir noch an die Umlenkrolle, an das Loch, was er braucht, wo der Muskel durchgehen muss. Denken wir an die Knochenstruktur, die vollkommen anders aussieht. Es sind so viele Unterschiede, die geschehen müssen, dass das Ganze, ich sage das nochmal, viel mehr für eine Schöpfung als für Evolution spricht. Und so sagt Francis Crick, Biologen müssen sich ständig ins Gedächtnis rufen, dass das, was sie sehen, nicht geplant wurde, sondern sich entwickelte. Wenn ich also einen solchen Vogel sehe, dann sieht er aus wie erschaffen. Das darf aber nicht sein, wenn ich an Evolution glaube. Und deswegen muss ich mir jedes Mal sagen, der sieht zwar aus wie geschaffen, aber er muss durch Zufall entstanden sein. Es ist eigentlich bestätigt ja das, was in Hiob 12 steht. Die Tiere beschreiben eine einzige Sache, nämlich den Schöpfer und die Herrlichkeit des Schöpfers. Und man kann nicht daran erkennen, dass die Hand Gottes das alles gemacht hat. Jetzt gibt es scheinbar welche, denen ist das mit dem Leichtgewicht nicht ganz so wichtig. Nur der ist auch relativ leicht, aber mit so einem Monsterschnabel rumzufliegen, ist vielleicht nicht das Allerschönste im Leben. Stell dir vor, wir hätten so einen Schnabel, müsst damit immer rumlaufen, der vorne aussieht wie ein Löffel. Deswegen heißt er natürlich auch Rosa Löffler. Rosa wegen der Farbe und Löffel wegen dieses Schnabels hier. Nun, dieser Schnabel, das ist ein Hightech-Organ. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. In diesem Schnabel hier unten, in diesem Bereich, befinden sich unzählbar viele Sinneszellen, die hochempfindlich sind. Der öffnet den Schnabel ein klein wenig und hält ihn später senkrecht ins Wasser, bis 1-2 Zentimeter über dem Boden. Und wenn da unten so eine kleine Seeschnecke herkriecht oder irgendein so ein kleiner Wurm herkriecht, dann misst er mit seinem Schnabel die Erschütterung. Und dann kann er ganz genau mit den Sinneszellen seines Schnabels die Position lokalisieren, wo dieses Tier sitzt. Und dann greift er zu und übertrifft es und frisst es. Das heißt, dieser Schnabel vorne, das sind für ihn sozusagen seine Augen. In dem trüben Wasser sieht er überhaupt nichts. Und Fische sind da kaum. Er kann das aber mit seinen Sensoren fühlen. Und erwischt dann im Endeffekt ein solches Tier. Hier sieht man das, wie dieser rosa Löffler auf der Suche nach Nahrung ist. Also hier unten ist alles voller Sinneszellen. Ein anderes interessantes Thema, wie gesagt, ich kann nur Punkte anschneiden. Das ist der sogenannte Vogelzug, das sehen wir hier. Das sind also Vögel, die im Endeffekt ihren Brutplatz verlassen. Oder die zum Brüten in eine bestimmte Gegend fliegen. Hier sehen wir den rosa Pelikan, der hier sich gerade auf dem Weg nach Israel befindet, eigentlich angekommen ist und jetzt nur eine ideale Stelle sucht, wo sie sich niederlassen können. Man ist erstaunt, also wenn das tatsächlich die Zeit des Vogelzuges ist, so im Herbst, dann sieht man dort mal eben 40, 50, 60.000 solcher Pelikane, die sich im Endeffekt darum prügeln, wo können wir uns niederlassen, um genug Nahrung zu bekommen. Also man kann sich vorstellen, jeder Pelikan, der fischt aus so einem Tümpel dann ungefähr 1 Kilogramm Fisch raus. Man kann sich vorstellen, wenn da mal eben 100 oder 1000 Pelikane am Tag landen, der Fisch leer ist, ist er sehr nach kurzer Zeit. Das ist schon ein Problem, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist auf dem Weg, um dann weiter zu fliegen nach Afrika. Einige bleiben allerdings dort auch zurück in Israel. Es gibt verschiedene Vögel. Es gibt 50 Milliarden Zugvögel jedes Jahr. Ich sage nicht unterschiedliche Rassen oder Arten, sondern insgesamt an Individuen gibt es jedes Jahr ungefähr 50 Milliarden Vögel, die sich auf den Weg machen. Und manchmal kann man von Deutschland aus wunderbar die Kraniche sehen, wenn sie im Formationsflug über Deutschland fliegen, um dann in die wärmeren Gegenden zu kommen. Was ich hier eingezeichnet habe, was eingezeichnet ist in dieser Karte, das ist im Endeffekt der Weg der Küstenseeschwalbe. Die fliegt also in die wärmeren Gegenden und sie hat verschiedene Zugrouten, die sie in Anspruch nimmt. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Unterschiede eingehen, Aber man hat eine Küstenseeschwalbe, hat man ein GPS eingebaut und man hat festgestellt, dass die innerhalb von 10 Monaten einen Weg von 96.000 Kilometer zurücklegt. Das ist eine unvorstellbare Entfernung. Allein für eine Strecke braucht sie ungefähr 15.000 Kilometer, um dann an den Ort zu kommen, wo sie überwintert oder wo eben ihr Brutplatz ist. Das heißt, hier oben ist ja auch Lebensraum und sie wandert dann runter in wärmere Gegenden. Ja, also im Sommer ist sie hier oben, im Winter ist sie hier unten und das Grüne, das sind ihre Zugwege. Also es ist nur eine Schwalbe, würde vielleicht jemand sagen. Eine Küstenseeschwalbe, wer kennt sie nicht? Aber man sieht diese geniale Eigenschaften. Die Hauptorientierung ist hier sicherlich das Magnetfeld der Erde, denn sie bewegt sich hauptsächlich von Nord nach Süd und Süd nach Nord. Das heißt, man hat Analyse gemacht und festgestellt, dass unter dem Auge bei einigen Vögeln bestimmte Eisenmineralien eingebaut sind. Und Eisen richtet sich natürlich nach dem Magnetfeld der Erde aus. Und so ist dieser Vogel wahrscheinlich in der Lage, diese Richtung zu bestimmen. Hinzu kommt die Hilfe der Himmelskörper und natürlich auch, wenn sie in Küstennähe fliegt, dass sie bestimmte Landstriche wiedererkennt. Und das eben sorgt dafür, dass sie ihr Ziel erreicht. Der Pelikan selbst zählt auch eben zu diesen Zugvögeln, wie eben auch die Kraniche, die auch gerade hier in Israel gelandet sind, wo man also in dieser Zeit fast 100.000 und mehr solcher Kraniche antrifft. Davon bleiben ungefähr 20.000 bis 30.000 zurück und die anderen 100.000 fliegen dann weiter nach Afrika. Mehr können nicht zurückbleiben, weil nicht genug Nahrung dort ist. Hier sieht man die verschiedenen Wege der Kraniche. Es gibt im Endeffekt die Route hier über Europa. Sie bleiben dann meistens hier unten in Spanien. Es gibt noch hier diese Route, man kann fast sagen, über Mitteleuropa, wo sie zwischendurch ein, zwei Rastplätze aufsuchen können und fliegen dann weiter bis nach Nordafrika, wo sie im Endeffekt überwintern. Aber es gibt noch eine ganz andere Strecke, die beträgt ungefähr 5.500 Kilometer, dieser Weg hier. Und dann kommen sie halt ins Ulatal nach Israel. Ich sage, das sind ungefähr 150.000 und mehr jedes Jahr. Davon bleiben ungefähr 30.000 zurück. Das ist der blaue Kreis. Und die restlichen, die das hier nur als Übergangslösung nehmen, fliegen dann anschließend weiter nach Afrika und verteilen sich dort in verschiedene Gebiete. Man sieht, das Ganze ist genial. Bis heute wissen wir noch gar nicht so richtig, was alles diesen Vogelzug überhaupt auslöst. Wir wissen, dass das auch Temperaturunterschiede sind. Wir wissen, dass daher, dass aufgrund der Erwärmung, jetzt benutze ich mal ganz neutral dieses Wort, mittlerweile die Vögel ungefähr einen Monat später losfliegen. Weil es einfach länger warm für diese Vögel ist und deswegen müssen sie sich nicht so früh auf den Weg machen. Was der genaue Auslöser ist, ob das bestimmte Nahrungsangebote sind oder Temperaturen, das ist bis heute einfach unbekannt. Und auch die exakte Orientierung ist für uns immer noch etwas, was wir nicht genau wissen. Aber man sieht einfach, ich sage das nochmal, wie genial das Ganze ist. Es gibt also verschiedene Wege. Ja, es gibt also hier diese Zugscheide in Europa. Alle Vögel ab hier fliegen in diese Richtung. Diese orangen Pfeile, das ist der Westzieher. Also ihr kennt ja hoffentlich die Karte Norden, Süden, Osten, Westen. Okay, also das ist hier links, Westen sind die Westzieher und das andere hier sind die Ostzieher. Und man sieht auch den Unterschied, einige bleiben hier oben in diesen Gegenden oder in Nordafrika, Nordmittelafrika, während die Ostzieher in der Regel noch weiter fliegen, zum Teil bis nach Südafrika. Warum das so ist, warum die Vögel ihre bestimmten Routen haben. Das ist im Dunkeln. Hier ist ein Beispiel, Weißwanggänse, wie sie zu dem Zeitpunkt gerade über Borkum flogen. Das ist auch eine interessante Sache. Es gibt insgesamt drei Bereiche, wo Weißwanggänse leben und die überwintern alle an verschiedenen Gegenden, die hier aus Grönland, hier auf den britischen Inseln und Irland, die hier im Endeffekt von Spitzbergen kommen, die überwintern in Nordschottland im Endeffekt und die hier vorne von diesen russischen Inseln kommen, die gehen bis nach Borkum oder auch bis nach Holland und überwintern dort an der Nordküste. Warum das so getrennt ist, warum die sich so vermischen, ich sage mal, wir wissen es nicht, aber es zeigt uns etwas, wie genial das Ganze ist. Und auch schon die Bibel spricht ja davon, ob man die Züge der Vögel kennt oder versteht. Im Endeffekt müssen wir sagen, wir können es nicht, aber es zeigt uns etwas von der Genialität der Schöpfung. Hier sieht man den königlichen Albatros, der deine Flügelspannweite von ungefähr 3,50 Meter. Das ist unvorstellbar. Und nochmal, dieser Vogel fliegt tatsächlich 20.000 Kilometer. Das Foto ist hier bei Neuseeland aufgenommen und er ist jetzt gerade auf dem Flug im Endeffekt nach Südamerika. Und dort fliegt er an die südlichste Spitze und dort bleibt er dann, um dann anschließend wieder zum Brüten nach Neuseeland zurückzufliegen. Und er trifft seinen Brutplatz auf einen Meter genau. Bis heute ist es völlig unklar, wie er das im Endeffekt macht. Man weiß aber, dass er der einzige Vogel ist, der beim Fliegen noch Energie gewinnt. Ja, das gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten der Energie, das gibt noch mehr, aber eine ist die Bewegungsenergie und das andere ist die Energie der Lage. So, die Bewegungsenergie wird natürlich, wenn er aktiv fliegt, immer weniger. Die Energie der Lage ist natürlich umso größer, je höher der Vogel ist. Das heißt, wenn der Vogel sehr, sehr hoch angekommen ist, hat er sehr viel Lageenergie. Denn danach geht es ja nur noch runter. So, und jetzt fliegt, jetzt gleitet der sozusagen in eine Höhe von zigtausend Metern. Und da er dabei fast keinen Flügelschlag braucht, er nutzt bestimmte Thermiken und andere physikalische Eigenschaften, hat er sehr viel Energie gewonnen, wenn er oben ist. Und danach wird im Endeffekt diese Energie, die er hier oben hat, umgewandelt in Bewegungsenergie und dann fliegt er eben in diese Richtung, wo er hin muss. Und irgendwann ist er wieder relativ tief angekommen und dann wird er wieder etwas Energie gewinnen, wenn er weiter aufsteigt. Das ist ein hochkomplizierter physikalischer Prozess, aber das ist absolut notwendig. Der Vogel kann nicht genug Nahrung zu sich nehmen, um nur aufgrund von Nahrungspolstern diesen Weg zu schaffen von Neuseeland bis nach Südamerika. Er braucht im Endeffekt noch diese, ich sag mal, physikalische Unterstützung, damit das Ganze funktioniert. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Das ist der Tag, an dem all die Flugtiere im Endeffekt von Gott erschaffen worden sind. Niemand muss meinen, dass Gott dafür hart gearbeitet hat. Die Bibel sagt einfach nur, Gott sprach und es war da. Es gibt uns einen kleinen Eindruck in die außergewöhnliche Schöpfung Gottes. Das kommt natürlich die letzte Vogelgruppe, die habe ich jetzt extra noch gezeigt, weil ja auch viele Kinder da sind. Die Pinguine. Man kommt sich fast vor, als wenn da jemand im Frack steht und irgendwie zum Arbeitsplatz geht. Das ist übrigens der Zügelpinguin, ist ja nicht schwer zu erkennen, weil er den Zügel, der ihm mitten durchs Gesicht läuft, der ist übrigens, gehört ihm. Das ist der Adelie-Pinguin, der hat ganz schwarzes Gefieder am Kopf. Man hört den meistens an diesem eselsartigen Ausruf. Und hier sieht man ein Baby in seiner Bauchfalte. Ja, das Foto ist gemacht worden bei Temperaturen von minus 35 Grad. Und das ist natürlich nicht das Wärmste, was man sich vorstellen kann. Das findet er natürlich auch. Und deswegen sitzen die Pinguin-Babys alle in der Bauchfalte. Das ist die einzige Chance, dass sie überleben können. Das ist der Rockstar unter den Pinguinen, hier der Goldschopf-Pinguin. Macaroni-Pinguin nennen ihn einige. Neben dem Zügel-Pinguin hier und dort, da sieht man die Zügel hier, kommt auch relativ selten vor. Und der kommt gerade fröhlich verblüht aus dem Wasser, ohne dass er besonders kalte Füße bekommt. Müssen wir gleich noch darüber sprechen, wie der Pinguin das schafft, ohne Socken bei dieser Eiseskälte da rumzulaufen. Und hier sieht man eine typische Pinguinstraße. Also hier hinten ist das Meer und hier springen die Pinguine an Land und dann müssen die hier hoch und dann müssen die einen Berg hoch, ungefähr 500 Meter hoch. Und das ist für Pinguine nicht so einfach, aber da oben ist hier vor Wind geschützter Brutplatz. Und das ist so ähnlich so eine Tankstelle, so ein Rastplatz an der Autobahn. Hier ist die Autobahn, da sieht man die Pinguine und dann kommen die ab und haben hier so einen Boxenstopp. Also die pennen hier gerade und die machen sich schon wieder auf und es geht weiter. So muss man sich das echt vorstellen, die können nicht mehr. Ja? Die haben 300 Kilometer im Wasser zurückgelegt. Und die haben es tatsächlich geschafft, punktuell diese Stelle zu treffen. Ich möchte den sehen, der das von uns schafft. Damit GPS natürlich jeder. Aber der Pinguin, der findet genau diese Stelle. Und auch da kann ich nur sagen, wir wissen nicht genau wie. Es kann sein durch Geruchsstoffe. Ja, es gibt bestimmte Tiere, die haben Sensoren für Geruchsstoffe. Das beste Beispiel sind die Komodo-Warane, die auf den Komodo-Inseln leben. Wenn die ein Tier beißen, dann wird das Tier innerhalb von einer Woche daran verenden, aufgrund der Bakterienvergiftung. Die Komodo-Warane haben 100 verschiedene Bakterienstämme in ihrem Speichel. Der Komodo-Waran, der macht nichts. Der wartet, bis sich das Tier nicht mehr bewegt. Und dann hat es eine gespaltene Zunge und damit kann es ein einziges Luftmolekül messen. Ein einziges. Dann ist es in der Lage, genau dahin zu gehen, wo das verendete Tier liegt. Wissenschaftler haben dann diese Kuh genommen und schnell 500 Meter weiter weggetragen und sofort hat der Komodo-Waran seine Richtung verändert, um dieses Tier zu finden. Und zwar punktuell getroffen. Chemiker haben dann Gaschromatographen hingestellt und nichts nachgewiesen. So, das heißt also, die Nachweisempfindlichkeit ist viel, viel größer, als was wir mit irgendwelchen physikalischen Methoden zu tun vermögen. Man vermutet, dass das bei Pinguinen auch eine Möglichkeit ist, dass sie die Duftstoffe von vorher wahrnehmen, weil sie ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher dort waren und deswegen wieder diese Stelle genau treffen. Aber es liegt im Dunkeln. Jedenfalls sehen wir hier den Boxenstopp, um sich anschließend aufzumachen. Es gibt sehr strenge Verkehrsregeln. In der Regel sind die Straßen Einbahnstraßen. Geht also, das ist kein Witz, tatsächlich in diese Richtung, der guckt sich das ganze Schauspiel an und es gibt ein so langes Geschnatter, bis der endlich den Weg freigibt, dass man dann hier hochgehen konnte. Viel bequemer ist der Weg natürlich auf dem Bauch, das geht allerdings nicht, wenn es sehr kalt ist. Denn wenn es sehr kalt ist, sind die Eiskristalle sehr scharf. Und wenn die Eiskristalle sehr scharf sind, dann schneiden sie das Federkleid kaputt. Und dann hat der Pinguin ein riesiges Problem, dann muss er eben zu Fuß latschen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn es nicht sehr kalt ist, dann geht es eben auch auf den Bauch. Nun, das Nest dort, in der Nähe des Südpols, besteht ja also nur aus so kleinen Steinen. Und das ist eine unheimliche Prozedur, wenn der Wechsel zwischen den beiden, ja, man kann ja fast sagen Ehepartner, die bleiben in der Regel zusammen, bei diesen Pinguinen stattfindet. Denn das Ei, was dort ausgebrütet wird, darf nur ungefähr 2-3 Sekunden ohne Körperkontakt sein. Wenn das Ei länger dort liegt, ohne Körperwärme, ist das Ei kaputt. Noch schwieriger ist das bei den Königspinguinen. Die müssen das Ei von einem Fuß auf den anderen Fuß jonglieren. Es darf überhaupt keinen Bodenkontakt haben, weil dann das Ei kaputt geht und der Embryo sozusagen stirbt oder erfriert in diesem Ei. Und da reicht schon ein ganz kurzer Bodenkontakt. Deswegen ist der Wechsel nicht so einfach. Das Material wird einzeln gebracht. Also nicht mit so einem Kran oder was weiß ich. Der muss jedes Steinchen anschleppen. Und da sieht man hier die ganzen Nester, die hier gebaut sind. Hier sieht man gerade, dass der Wechsel geschieht. Und das geschieht bei einem ganz bestimmten Ritual. Der Wechsel ist notwendig, damit natürlich jeder von den beiden auch mal Nahrung bekommt. Und irgendwann sieht man dann, dass die Pinguin-Babys geboren sind. Hier sieht man schon die offenen Mäuler, weil gleich der andere Partner kommt, um ihnen dann eben auch Nahrung zu bringen. Hier sieht man die offene Bauchfalte. Sobald sie ihre Nahrung bekommen haben, gehen sie wieder in die Bauchfalte zurück, aufgrund dieser extremen Temperaturen. So, Pinguine an sich besitzen ungefähr 12 Federn pro Quadratzentimeter. Und die sind, das ist ganz schön viel, pro Quadratzentimeter, ja. Und diese Federn, die überlappen sich auch noch. Und unten an dem Federschaft sind noch so ganz kleine Mini-Federn und die sorgen dann dafür, dass im Endeffekt sein ganzer Körper mit Federspitzen überlagert ist, wie so Dachziegel.
Das sorgt dafür, dass dieser Pinguin nicht erfriert. Anders ausgedrückt, ein Pinguin ist nichts anderes als eine wandelnde Thermoskanne. So muss man sich das vorstellen. Ja, und das ist eben der Grund, warum dieser Pinguin nicht erfriert. Im Inneren des Federkleids sitzen daunige Büschel. Zwischen der Haut und den Daumen wird Luft eingeschlossen. Und das ist eben ein idealer Wärmeschutz. Darum habe ich das hier geschrieben, das Ganze gleich einer wandelnden Thermoskanne. So muss man sich einen Pinguin vorstellen. Und man sieht hier ein wunderschönes, eine Aufnahme, die ist, glaube ich, bei minus 40 Grad durchgeführt worden. Und man sieht, dass die meisten Körperteile des Pinguins genauso kalt sind wie die Umgebungstemperatur. Das heißt, sie strahlen tatsächlich keine Wärme ab. Die Ausnahme ist der Kopf und sind die Flügel. Und deswegen haben diese Pinguine, das sind ja Königspinguine, ein extrem hohes Sozialverhalten. Sie leben in der Gruppe zusammen in der Kälte. Und nach einer gewissen Zeit gehen die ganz innen sind, raus und stellen sich nach außen und alle anderen rücken nach. Sodass in einem Zeitrahmen von 2 Tagen war jeder mal drin und jeder mal draußen. Auch das sind alles Fähigkeiten, die man sonst in der Regel in der Tierwelt nicht unbedingt findet, aber hier bei diesem Pinguin ein extrem hohes Sozialverhalten, was nötig ist, um zu überleben. Manchmal sieht man Pinguine, die aus dem Wasser springen. Das machen die allerdings jetzt nicht, um uns zu grüßen, sondern das machen die natürlich, weil wenn die Pinguine tauchen, und wir haben ja eben gehört, dass sie Luft haben zwischen ihrem Gefieder und ihrer Haut, dann perlt natürlich die Luft beim Tauchen ein klein wenig raus. Und zwar deswegen, weil der Wasserdruck zunimmt. Das hat einen riesigen Vorteil, dass Luft außen auf den Federn sitzt und dafür sorgt, dass die Pinguine nahezu ohne Reibungswiderstand durch das Wasser tauchen können, weil dazwischen dieses Luftpolster ist. Das sorgt aber auch dafür, dass das Luftpolster langsam rausperlt und es ihnen dann doch allmählich mal kalt wird. Und deswegen springen die aus dem Wasser und in der Zeit, wo die hier über dieses Wasser sozusagen fliegen, um dann wieder einzutauchen, füllt sich wieder die Luft in das Gefieder. Und damit ist die Isolierung wieder hergestellt und dann geht das ganze Spielchen wieder los. Das Ganze, dieser Austausch funktioniert immens schnell. Das zeigt uns nochmal ein klein wenig von der Genialität in der Schöpfung dieser Tiere. Warum friert der Pinguin nicht fest noch zum Schluss? Das ist schon eine interessante Frage, oder? Kannst du dich auch mal barfuß auf so ein Eisfeld stellen? Du hast ein kleines Problem, haben. Wenn du dann 2-3 Stunden stehen bleibst, dann bist du, weil sich die Eisschicht unter dir löst, die wird flüssig, die schmilzt, sackst du immer tiefer ein, nach 2 Stunden sind deine Füße im Eis und festgefroren. So, das war's. Das ist ein echtes Problem. Warum passiert das bei den Pinguinen nicht? Es gibt ja schon mal Pudel mit Schüchen und so, was man heutzutage alles sieht, aber Pinguin hat das nie. Und das liegt daran, dass er es nicht braucht, denn der Pinguin hat hier unten auf dieser Strecke von ungefähr 2 cm etwas Geniales und das ist ein Wärmetauscher. Das warme Blut in der Arterie strömt hier runter und auf dieser kurzen Strecke passiert Folgendes. Dieses Blut gibt seine ganze Wärme an das zurückfließende Blut in der Wärme, in der Vene ab und kühlt sich auf minus 1 Grad. Dadurch ist der ganze Fuß hier unten minus 1 Grad kalt. Das wäre natürlich das Ende unseres Fußes. Bei ihm nicht, das Blut hat erstens ein Frostschutzmittel, das ist noch flüssig. Zweitens hat er bestimmte Eiweiße und so weiter, die auch noch bei minus 1 Grad funktionieren können. Da der Fuß aber minus 1 Grad kalt ist, leuchtet es jedem ein, schmilzt natürlich das Eis und der Schnee nicht darunter, denn Wasser wird ja erst bei über 0 Grad flüssig. Das heißt, aufgrund des eiskalten Fußes schmilzt nichts unter seinem Fuß. Und deswegen kann der Pinguin nicht festfrieren. Natürlich kannst du so kaltes Blut in deinem restlichen Körper nicht gebrauchen. Und deswegen wird dann, wenn das eiskalte Blut in der Vene zurückströmt, nimmt es hier die komplette Wärme aus der Arterie auf und dann habe ich hier mein, ich glaube, 26 Grad warmes Blut, das dann zurück in den Pinguin strömt. Und das ist einer der effizientesten Wärmetauscher, den es überhaupt auf dieser Erde gibt. Sämtliche technischen Systeme sind meilenweit davon entfernt. Ich glaube, die Übertragung liegt bei ungefähr 98%. Das ist schon, das auf der kurzen Strecke, das zeigt uns, wie genial das Ganze aufgebaut ist. Wie sowas durch Zufall entstehen soll, müsste mir jemand erklären, wenn er meint, dass es Evolution gibt. Eigentlich kann man das nicht durch Zufall erklären. Entweder habe ich die Fähigkeit oder ich habe sie nicht. Aber wenn sie im Laufe der Zeit entsteht, weil bis dahin wären sämtliche Pinguinfüße abgestorben, das wäre dann schon problematisch. Nicht umsonst schreibt hier, der Großes und Unerforschliches tut Wunder ohne Zahl. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel, aus dem Kolosserbrief. Und ich könnte viele weitere Stellen anführen und sie zeigen immer eins, dass der Schöpfer Gott auch gleichzeitig der Retter Gott ist. Die Bibel macht vollkommen klar, dass man das nicht voneinander trennen kann. Das sind nicht zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Götter, dass es einmal einen Schöpfergott gibt und einmal einen Rettergott. Sondern der Schöpfergott ist der Rettergott und der Rettergott ist der Schöpfergott. Das ist ein und dieselbe Person. Und deswegen reicht es auch nicht, wenn man die Bibel durchliest, ich sag mal, sich nur den Schöpfungsbericht durchzulesen. Die anderen Teile in der Bibel sind genauso wichtig, weil eben die gesamte Bibel von vorne bis hinten das Wort Gottes ist. Und weil wir dieses Buch eben von diesem Gott bekommen haben, der Schöpfergott und der Rettergott ist. Und er ist der Autor, die Quelle dieses Buches. Das heißt, man kann diese Person nicht voneinander unterscheiden. Das wird hier uns in Kolosser 1 gezeigt. Das haben wir an vielen, vielen anderen Stellen in der Bibel. Das heißt, dieser Schöpfergott ist eben auch derjenige, der an das Kreuz von Golgatha gegangen ist. Und da möchte ich zum Schluss wieder eine Aussage aus dem Buch Hiob anführen. Und zwar jetzt nicht so sehr die Seite, dass er nach einem Mittler sucht, sondern die Seite, dass er davon überzeugt ist, felsenfest überzeugt ist, dass sein Erlöser lebt. Ich hoffe, dass jeder, der hier ist, eine solche persönliche Beziehung zu diesem Erlöser Gott hat. Hiob sagt nicht, ich weiß, dass der Erlöser lebt. Die Aussage wäre vollkommen richtig. Die wäre absolut wahr. Aber Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht nicht, wenn du weißt, dass es einen Rettergott gibt. Und es reicht auch nicht, wenn du weißt, dass Jesus der Rettergott ist. Sondern du musst schon wissen und davon überzeugt sein, dass er dein persönlicher Retter ist. Das heißt, wir brauchen eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und das ist das Allerwichtigste im Leben. Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, dass er eine solche Beziehung hat, dass er sagen kann, dass Jesus mein Heiland, mein Retter ist, weil er davon überzeugt ist und daran glaubt, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er dort auch für ihn persönlich gestorben ist und dort seine Schuld und seine Sünden getragen hat. Das ist mal der allererste Schritt. Aber dann kommt natürlich der zweite Schritt. Und das ist natürlich dann die große Frage, wie lebe ich als Christ? Und ich denke, da ist es völlig klar, dass wir die Hilfe, die Gott uns gegeben hat, und damit möchte ich schließen, dass wir die auch nutzen. Und eine der wichtigsten Hilfen, die Gott uns gegeben hat, ist sein Wort. Und ich hoffe, ich bete wirklich dafür, dass jeder, der hier ist, auch dieses Wort liest. Und sich wirklich Zeit dafür nimmt. Ich hatte mal jemanden, der kam ganz stolz zu mir und sagte, du, ich lese jeden Tag 10 Minuten in der Bibel. Jetzt könnte ich eine Umfrage machen, ist das viel oder ist das wenig? Wenn man es mit seinen Smartphone-Aktivitäten vergleicht, ist es wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber man kann ja mal ausrechnen, aber so eine Stunde hat 60 Minuten, das sind 16 Minuten Päckchen. Und ein Tag hat 24 Stunden, richtig? Und 24 mal 6 ist 144, noch ein Stück auch. Wenn ich 10 Minuten lese, benutze ich weniger als 1% meiner täglichen Zeit zum Bibellesen. Das
Jetzt kann sich jeder überlegen, ob 10 Minuten viel oder wenig sind. Also Gott hat unendlich viel für uns getan, indem er seinen Sohn gesandt hat, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und die Frage ist, was ist meine Antwort? Ja, was ist die Antwort meines Herzens? Bin ich wirklich bereit, Zeit zu investieren, auch für Gott, die Bibel zu lesen, intensiv zu lesen, auch mal nachmittags oder abends, aber wirklich Zeit zu nehmen und das Wort zu studieren, morgens wenigstens etwas zu lesen, bevor ich aus dem Haus gehe, dann nehme ich auch Zeit, um mit Gott zu sprechen, mit Gott zu beten, das ist immens wichtig. Wie gesagt, auf der einen Seite ist das Wichtigste, dass mein Kind Gottes wird. Auf der anderen Seite möchte Gott Antworten haben von uns Christen. Wie teilen wir unsere Zeit ein? Was machen wir in unserem Leben? Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns mit dem beschäftigen, was Gott wichtig ist. Und was ist Gott wichtig? Sein Sohn. Und wir können uns mit seinem Sohn beschäftigen, indem wir dieses Buch lesen. Darum möchte ich das einfach eben ans Herz legen, lies die Bibel. Das ist eine Seite, sich mit der Schöpfung zu beschäftigen. Und man hat sicherlich großartige Offenbarungen Gottes in der Schöpfung, auch in der Vogelwelt. Aber die sind weit hinterher im Vergleich zu dem, was man in der Bibel über Gott findet. Denn du findest in der Schöpfung nicht, dass Gott Liebe ist. Du findest auch in der Schöpfung nicht, was deine Segnungen sind, dass wir einmal in der Ewigkeit im Haus des Vaters sein werden. Das sind alles keine Offenbarungen in der Schöpfung. Und auch wenn Hiob über die Schöpfung spricht, auch seine Freunde, ihr seht immer nur die Allmacht Gottes. Die Fähigkeit, dass Gott alles tun kann. Aber nicht die Seite der Liebe. Und nicht die Seite der Segnungen, wo man die Ewigkeit verbringen wird. Und darum lohnt es sich, sich mit diesem Buch zu beschäftigen und dieses Buch unter Gebet zu lesen. Es ist noch viel mehr, als sich mit der Schöpfung Gottes zu beschäftigen.